Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Ist sie Notlösung oder Zukunftsmodell für ostdeutsche Landesregierungen? Die Rede ist von der Kenia-Koalition. Was einst als Zweckbündnis gedacht war, ist gerade in Sachsen und Brandenburg im Gespräch. Bislang gibt es ein solches schwarz-rot-grünes Regierungsbündnis nur in Sachsen-Anhalt. Und wir schauen uns mal näher an, wie es dort so läuft. Ein Thema gleich bei uns bei Deutschland heute. Außerdem berichten wir vom Prozessauftakt gegen eine mutmaßliche IS-Terroristin in Düsseldorf. Und wir verraten Ihnen, warum das 20. Jahrhundert im Sitzungssaal der AfD-Bundestagsfraktion schlichtweg keine Rolle spielt. Waren sie fanatisch oder einfach nur naiv? Waren sie an Gräueltaten beteiligt oder nur Heimchen am Herd im Kalifat? Diese Fragen stellen sich bei den IS-Rückkehrerinnen. Schätzungsweise 200 Frauen haben Deutschland für den Heiligen Krieg verlassen. Nach dem Zusammenbruch des Islamischen Staates sitzen Dutzende von ihnen in syrischen und irakischen Gefängnissen fest. Nach und nach kehren sie aber auch nach Deutschland zurück. Seit über einem Jahr geht die Bundesanwaltschaft juristisch gegen einige Frauen vor. So auch im Fall der 27-jährigen Bochumerin, die sich seit heute vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten muss. Unser Landeskorrespondent Moritz Küpper war vor Ort. Herr Küpper, was genau wird der Frau vorgeworfen?
Nun, die Vorwürfe lauten Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Kriegswaffengesetz. Das jedenfalls wirft die Bundesanwaltschaft der Frau vor, die ja im Februar 2014 ausgereist ist nach Syrien. Vorher war sie im Ruhrgebiet im Rötlichtmilieu tätig. Und letztendlich sagte Ingo Kaiser gerade eben, hat diese Vorwürfe nochmal präzisiert.
Des Weiteren wird der Angeklagten zur Last gelegt, einen Sprengstoffgürtel besessen zu haben und zudem im Zusammenhang mit einer Waffenausbildung durch ihren Ehemann gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Schließlich wird der Angeklagten durch die Bundesanwaltschaft zur Last gelegt, sich gemeinschaftlich mit ihrem Ehemann in dem vom IS besetzten Gebiet zwei Wohnungen und ein Haus, die ihnen jeweils kostenlos vom IS zur Verfügung gestellt wurden, völkerrechtswidrig angeeignet zu haben.
Soweit also Ingo Kaiser von der Bundesanwaltschaft. Deria Ö, so lautet ja ihr Name hier vor Gericht, hat einen deutschstämmigen IS-Kämpfer dort geheiratet, sich dann zwischenzeitlich aber von ihm scheiden lassen und sich als Zweitfrau auch einem hochrangigen IS-Mitglied angeschlossen. Als dieser dann durch eine Drohne getötet wurde, kehrte Deria Ö eben zu ihrem ersten Mann zurück und dieser sei dann wiederum später durch den IS hingerichtet worden, als es da zu einem Zerwürfnis kam. Und im Februar 2017 sei sie laut Anklage dann an der Grenze zur Türkei festgenommen worden und dort in Abschiebehaft gekommen, von wo aus sie dann im August 2017 zurück nach Deutschland überführt wurde. Und ja, im November letzten Jahres wurde sie dann vorläufig festgenommen, sitzt jetzt in Bielefeld in Untersuchungshaft.
Das klingt nach einer typischen Biografie von diesen IS-Rückkehrerinnen. Hat sich die Angeklagte denn selbst schon zu den Vorwürfen geäußert?
Nun, bislang wohl nicht, zumindest laut Gericht. Nun, heute vor Gericht, nach Verlesung der Anklageschrift und der Belehrung, kündigte Deria Ö bzw. deren Verteidigern, dass sie sich äußern wolle, und zwar ausführlich zu ihrem Lebensweg und auch zu den Vorwürfen. Wir haben ja hier ohnehin die besondere Situation, dass es eben eine recht ausführliche Videodokumentation der Bild-Zeitung gibt. 5 Folgen, jeweils 12 Minuten lang, in denen Deria Ö ausführlich und an 4 verschiedenen Zeitpunkten eben über diesen Zeitraum spricht.
Für uns war das normal. Hinrichtung war normal, Hand abschneiden war normal. Ich war immer dabei. Meine erste Leiche, die ich gesehen habe, war in Mimbich, war nach 2-3 Monaten. Da war ein 17-jähriger Junge, der wurde dann erhangen, weil er eine Frau vergewaltigt hat zum Beispiel und die dann auch umgebracht hat. Ich fand das nicht schlimm. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm.
Ja, so klingt das da in dieser Dokumentation. Noch ist nicht klar, inwiefern und wie dieses Material dann in diesem Prozess jetzt eine Rolle spielen wird. Allerdings sagte ihr Verteidiger Detlef Binder:
Die Beweislage ist sicherlich, wenn man auf eine Freispruchverteidigung ginge, schlecht. Die Mandantin hat ganz ausführlich in mehreren Sitzungen Aussagen gemacht. Die sind alle filmdokumentarisch festgehalten. Jetzt hier eine Verteidigung dahingehend zu führen, ich war nie in Syrien, ich war nie im Irak, ist sicherlich absolut unmöglich. Nichtsdestotrotz sind natürlich Fragen zu klären. Die Frage ist zu klären, hat sie tatsächlich in irgendeiner Form den IS unterstützt? Wie stand sie innerlich zu dem IS? Sie hat ja immer gesagt, der IS hat sie eigentlich wenig interessiert. Sie wusste überhaupt nicht, was der IS ist, als sie in das Land eingereist ist. Das sind Fragen, die wir hier im Prozess klären müssen.
Und da soll es jetzt eben am 24. September weitergehen. Da will sie sich dann einlassen. Insgesamt sind ja 12 Verhandlungstage in diesem Prozess angesetzt.
Also von Reue keine Spur. Es gibt ja eine Reihe solcher Fälle, die beim Bundesanwalt anhängig sind. Erstmals verurteilt wurde eine Rückkehrerin Anfang Juli in Stuttgart zu 5 Jahren Freiheitsstrafe. Sie soll über das Internet für den IS rekrutiert haben. Doch die Beweislage in ihrem Fall war auch schwierig. Wie schwierig ist sie in diesem Düsseldorfer Fall?
Naja, in dem Fall gibt es ja eben jetzt dieses Videomaterial, aber wie bei allen sogenannten IS-Rückkehrerinnenprozessen geht es eben um diese Beweislage. Sie haben es gesagt, was ist wirklich gesichert, welche Taten oder anderes Handeln lässt sich zeitlich, räumlich etc. fest bestimmen. Dafür werden natürlich Mobiltelefone ausgelesen, werden Fotos und Videos gesichtet, Daten aus den sozialen Netzwerken spielen da eine Rolle. Und bei den IS-Rückkehrerinnen geht es natürlich auch um die Frage, was lässt sich ihnen genau vorwerfen. Also im Fall Deria Ö gibt es eben diese Videos, diese Aussagen dort, die manches belegen. Doch es geht natürlich auch darum, was sie dort getan hat. In der Anklageschrift heute wurde ihr unter anderem zur Last gelegt, dass sie eben den Haushalt geführt, einem Kämpfer den Rücken freigehalten hat. Doch die Bewertung davon muss jetzt das Gericht selbst treffen. Das ist natürlich auch eine grundsätzliche Frage, dieses Phänomen IS-Frau, die zurückkehrt, die hier vor Gericht steht. Das nimmt ja auch zu. Allein im Herbst gibt es hier in Düsseldorf 3 Verfahren, die vor dem Oberlandesgericht verhandelt werden. Da gibt es neben diesem Fall Deria Ö unter anderem den Fall Mine K. aus Köln, die sind damals zusammen zurückgekehrt. Und wir haben es gerade eben ja auch in den Nachrichten gehört. Auch in Hamburg hat die Bundesanwaltschaft ja gestern eine IS-Rückkehrerin festnehmen lassen. Die Witwe des als IS-Terroristen Dennis Kuspert bekannten, der auch den Namen Deso Dog getragen hat, also einer der bekanntesten deutschen Terroristen des IS. Auch in dem Fall, sie ist ja jetzt in Untersuchungshaft, soll sie ihrem Mann den Haushalt geführt und die Kinder im Zitat Sinne der IS-Ideologie erzogen haben. So teilte es zumindest die Bundesanwaltschaft mit. Also das Ganze ist ein Thema, was die Bundesanwaltschaft und damit auch die deutschen Gerichte in der nächsten Zeit zunehmend verstärkt beschäftigen wird.
IS-Rückkehrerin vor Gericht. Vom Prozessauftakt gegen eine Bochumerin berichtete unser Landeskorrespondent Moritz Küpper. Eine gute Woche nach den Wahlen wird in Sachsen und Brandenburg kräftig sondiert. In beiden Ländern ist eine Kenia-Koalition im Gespräch, also ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen, angelehnt an die kenianischen Landesfarben Schwarz-Rot-Grün. Seit heute Vormittag votiert selbst die Brandenburger CDU dafür. Wir haben gestern über die vorangegangenen Parteiquerelen in dieser Sendung berichtet. Praktiziert wird Kenia derzeit nur in einem Bundesland, nämlich in Sachsen-Anhalt. Vor 3 Jahren zog dort die AfD mit fast einem Viertel der Stimmen in den Landtag. Und keiner wollte dann mit ihr koalieren. Daher war Kenia eine Notlösung, eine Entscheidung aus staatspolitischer Raison. Andere sprechen lieber von einer Zwangsehe, denn die Reißkräfte sind groß, wie unser Korrespondent in Magdeburg weiß. Christoph Richter, wie schippert denn derzeit gerade das Kenia-Schiff in Sachsen-Anhalt?
Also, wenn man bei diesem Bild bleiben möchte, bei diesem maritimen Bild, dann kann man sagen, wir haben gerade etwas ruhigere Fahrt. Aber, und das ist das Problem, das kann sich jeden Moment ändern. Also auch nochmal in diesem maritimen Bild, also dann Wenn eine Böe aufkommt, dann kann es schnell zum Sturm werden. Und kurz zur Erinnerung, erst kürzlich hat ja die CDU, die sachsen-anhaltische CDU, die Koalitionspartner echauffiert, als zwei Landtagsabgeordnete mit einem Papier, einer sogenannten Denkschrift, wie es hieß, die ist kurz nach den Europawahlen bzw. Kommunalwahlen rausgekommen. Mit dieser Schrift ist sie an die Öffentlichkeit gegangen und da standen dann so Sätze wie drin, man müsse das Soziale mit dem Nationalen verbinden, es müssen Überlegungen angestellt werden, dass man auch langfristig ein Bündnis mit der AfD nicht ausschließen dürfe. Und das hat natürlich dann bei den SPD und bei den Grünen einen großen Aufschrei nach sich gezogen, weil auch über eine CDU-Minderheitsregierung nachgedacht wird. Jetzt, wie heute zu erfahren ist, will man in einem Richtungsparteitag Anfang Dezember mit Friedrich Merz zusammen überlegen, wie das anzustellen ist. Also, aber auch die Grünen sind nicht minder laut. Auch sie haben erst kürzlich die CDU erpresst. Also, es ist sehr laut und es ist ein sehr fragiles Gebilde, kann man sagen. Also, das liegt auch daran, dass im Osten gerade bei der CDU man es mit sehr konservativen Landesverbänden zu tun hat und bei den Grünen mit sehr linken Verbänden. Also da ist Krach vorprogrammiert. Aber CDU-Landeschef Holger Steignecht, der Innenminister, mahnt dann doch zu mehr Gelassenheit. Und vor allen Dingen sagt er, man solle doch bitte nicht so viel bei Twitter rumtipsen, weil das würde uns nicht weiterbringen, wie er sagt.
Ich kenne das aus meiner Anwaltstätigkeit, nicht? Dann beschimpft der eine den anderen Partner und der schimpft zurück. Und dann kracht's. Der Soziologe nennt das die Ambivalenz der negativen Sanktionen. Und das würde ich einfach bitten, dass das unterbleibt, dass wir sich jetzt den Sachthemen widmen, dieses Land gut und ruhig, das schließt sich ja nicht aus, regiert.
Soweit, wie gesagt, CDU-Landeschef und der Innenminister Holger Steignecht in Sachsen-Anhalt. Also er sagt, also muss etwas ruhiger sein. Also es gibt wenig Schnittmengen, aber soweit ist es jetzt sozusagen immer wieder daran, dass man da irgendwie auch in irgendeiner Weise quasi an einem Strang zieht und das ist kompliziert.
Also der Umgang mit der AfD, das ist ein Knackpunkt, das kann man sich vorstellen, aber es gibt doch sicherlich noch andere Konfliktlinien. Ich denke da zum Beispiel an den Kohleausstieg.
Ja, mal geht es um den Wolf, mal um den Braunkohle. Industriepolitik, wo Grüne und CDU doch sehr, sehr konträre Ansichten haben. Also die einen wollen so schnell wie möglich aus der Braunkohle, die anderen so lange wie möglich an der Braunkohle festhalten. Oder die Agrarpolitik. Die Grünen wollen eine kleinteilige Biolandwirtschaft. Die CDU ist Anhänger der traditionell arbeitenden Bauern. Beim Wald, da wollen dann die CDU gerne mit Panzer, mit der Bundeswehr in den Wald, um den Borkenkäfer zu bekämpfen. Die Grünen sagen, das ist totaler Quatsch, der Wald muss umgebaut werden. Also man sieht, da gibt es doch sehr große Unterschiede. Themen, die jetzt sicherlich auch bei den Sondierungen in Potsdam bzw. Dresden auch eine Rolle spielen werden. Konfliktlinien, die immer wieder mitten durch das Herz der schwarz-rot-grünen Kenia-Koalition laufen. Wichtig ist also bei so einem Kenia-Bündnis meines Erachtens, dass die Landtagsabgeordneten ihr Handeln überdenken, reflektieren. Man muss sich vergegenwärtigen, die Grünen, also auch hier in Sachsen-Anhalt, haben sehr lange gebraucht, um aus ihrem Oppositionsmodus rauszukommen. Auf der anderen Seite wirkten die Christdemokraten also doch immer sehr als Oberlehrer, die glaubten, dass es normal ist, dem kleinen Partner der Grünen, die ja gerade mal mit 5,2% hier in Sachsen-Anhalt in den Landtag gekommen sind, wie ein Oberlehrer über den Mund zu fahren. Also da sieht man doch die Reißkräfte auch sehr groß, weil es doch sehr unterschiedliche Positionen sind. Und es heißt dann auch von der CDU immer wieder, was will der kleine Partner? Er hat sich nach uns zu richten.
Welche Rolle spielt denn der Ministerpräsident? Rainer Haseloff hat ja Kenia eigentlich immer gelobt.
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Richtig, da sind wirkliche Kommunikatoren gefragt. Und da hat sich der Ministerpräsident auch dahingehend entwickelt. Also man braucht ein Ohr an der Basis. Es reicht nicht aus, einfach Basta zu sagen. Er muss sozusagen auch, wenn man so will, mit den eigenen Abgeordneten auf den hinteren Bänken klarkommen. Also das sind andere sprechen dann auch mal wieder von Heckenschützen in den eigenen Reihen, die er im Blick haben muss. Also er muss ständig im Gespräch sein, also wegducken geht da einfach nicht. Und das hat eben Rainer Haseloff lernen müssen. Und meines Erachtens hat er das stückweise auch gelernt. Also Teamwork ist das Zeichen der Zeit, also der permanente Austausch. Also weniger Therapeut, würde ich sagen, eher Kommunikator sein. Und mit Basta-Politik kommt man da nicht weit.
Mediator auch. Als Mediator.
Mediator, aber eher Kommunikator sprechen mit den anderen.
Wir haben ja über Turbulenzen gesprochen, wir haben über Konfliktlinien gesprochen, aber schauen wir jetzt mal nach Sachsen oder Brandenburg. Da sind ja diese Kenia-Koalition durchaus eine Option. Und man fragt sich da, wenn man jetzt vom Westen drauf guckt, ist das jetzt ein Zukunftsmodell für die ostdeutschen Bundesländer?
Es sieht so aus. Also immerhin in meines Erachtens wird es das in drei Bundesländern demnächst geben, also Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Mein Ratschlag ist in dieser Hinsicht aus meiner Beobachtung heraus, dass auch die Landtagsabgeordneten mit Gelassenheit agieren müssen. Auch die Parteien sollten sozusagen auf eigene Prestigeprojekte verzichten. Also das Beispiel Sachsen-Anhalt zeigt das eben ganz gut. Also meines Erachtens war es ein Fehler, dass die Grünen auf das Landwirtschaftsministerium gepocht haben und drauf gesetzt haben. Und man weiß ja, welche Punkte den anderen Parteien wehtun. Und da hätte man nicht drauf setzen müssen und das hätte man lassen sein müssen. Also man muss aufeinander zugehen und auch möglicherweise auf eigene Eitelkeiten verzichten. Dann kann man auch sozusagen, kann die Kenia-Koalition was drauf werden.
Christoph Richter mit einem Zwischenfazit zu 3 Jahren Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt. Jede Fraktion im Bundestag hat ihren eigenen Sitzungssaal und viele Stunden können die Fraktionssitzungen dauern. Sie machen ja einen großen Teil der Parlamentstätigkeit aus. Kein Wunder, dass man versucht, diese Räume ansprechend zu gestalten. Die AfD hat heute Vormittag ihre neuen Bilder vorgestellt, mit denen sie die Wände ihres Saals schmückt und hat damit viel Verwunderung bei den Journalisten ausgelöst. Auch bei unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner. Was hat sie denn erstaunt, Frau Lindner?
Ja, also es geht darum, dass 7 Graffit-Zeichnungen, das heißt 7 Bleistiftzeichnungen, großflächige Bleistiftzeichnungen dort jetzt an den Wänden hängen, mit Acrylfarbe, auch von der Künstlerin Melanie Tietjen, die verschiedene Stationen der deutschen Geschichte darstellen sollen. Und was uns Berichterstatter dann heute dort bei der Pressekonferenz in dem Fraktionssaal, bei der unter anderem diese Bilder neben der Kritik am Haushaltsentwurf von Olaf Scholz, aber auch diese Bilder präsentiert wurden, ist doch eine große Lücke, die da klafft. Und zwar in der Zeit zwischen der Weimarer Verfassung von 1919 und einem Bild, was die Wiedervereinigung von 1990 zeigen soll. Also das heißt, zentrale Ereignisse des 20. Jahrhunderts, die auch unseren Staat bis heute prägen, die sind eben nicht abgebildet. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg oder das Inkrafttreten des Grundgesetzes, die deutsche Teilung, um jetzt nur mal einige zu nennen, sondern man bezieht sich eher auf Ereignisse auch der vorliegenden Jahrhunderte, Lützower Freikorps, Hambacher Fest, all das ist dort abgebildet, auch teilweise sehr detailreich. Und dann ging es um die Frage, warum man zum Beispiel die Verkündung des Grundgesetzes 1949 ausgelassen hat, warum die keinen Eingang in dieser Reihe hat. Und da hat Götz Frömming geantwortet, der ist Bundestagsabgeordneter, auch frühere Geschichtslehrer. Und der hat gesagt, nun gut, das habe in dieser Reihe, in der Art und Weise, wie man Geschichte erzählen möchte, nämlich als Einigkeit und Recht und Freiheit, das habe schlicht und ergreifend dort keinen Platz gehabt und nicht reingepasst. Man habe auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben wollen. Und das ist insofern schon bemerkenswert, als dass man sich bei der AfD, bei dieser Partei ja schon ein paar Mal gefragt hat, wie es denn eigentlich bestellt ist um das Geschichtsbild, erinnert sei an 2 Dinge, an Alexander Gauland, den Fraktionschef der Bundestagsfraktion, der ja im vergangenen Jahr bei der AfD-Nachwuchsorganisation gesagt hatte, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Hat das dann im Nachhinein, ist er zurückgerudert, hat gesagt, es war politisch unklug. Oder man erinnert sich vielleicht noch an den Vorstoß von 2014 aus dem Landtagswahlkampf in Sachsen, wo dann gesagt wurde, ja, in den Schulen solle in der deutschen Geschichte im Geschichtsunterricht mehr 19. und weniger 20. Jahrhundert unterrichtet werden.
Also ein Fazit, wagen Sie ein Fazit, Frau Lindner, ist diese Geschichtsvergessenheit eine bewusste Provokation?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eher eine Lässlichkeit und es lässt tief blicken in das Geschichtsbild, was dort bei der AfD gepflegt wird, indem man bestimmte Dinge, bestimmte Aspekte, sehr unbequeme Aspekte der deutschen Geschichte dann ausblendet, weil sie einfach nicht ins Narrativ passen. Und ich habe dann nochmal nachgefragt bei der AfD-Fraktion und da hieß es ja, sie wären jetzt nicht Bestandteil dieser positiven Tradition, auf die sich die AfD-Bundestagsfraktion bezieht und würden deshalb nicht dargestellt.
Das 20. Jahrhundert hat nicht stattgefunden, zumindest nicht in den Bildern zur deutschen Geschichte im AfD-Sitzungssaal des Bundestags. Nadine Lindner berichtete. Wie steht es um die höhere Bildung in Deutschland im OECD-Vergleich? Das ist Thema in der Sendung Campus und Karriere heute mit meiner Kollegin Regina Brinkmann. Und hier bei Deutschland heute verabschiedet sich Claudia Hennen und bedankt sich fürs Zuhören.